Mann. Ich hätte gedacht, die Folge wird kürzer, aber wir haben wieder ordentlich was zusammengekriegt, Markus, oder?
Ja, haben wir. Wir haben ja über eine geniale Erfindung von mir gesprochen, unangemessen lange. Wir haben uns ein bisschen über lustige Sachen in GA4 gewundert gemeinsam und wir hatten wirklich ein paar Fundstücke.
Und ich habe den Check-in vergessen, aber dazu dann gleich in der Sendung. Viel Spaß.
Beyond Page Views. Der Analytics-Podcast mit Markus Bersch und Michael Janssen.
Herzlich willkommen zur 115. Ausgabe deines Lieblings-Analytics-Podcasts Beyond Page Views. Einmal im Monat setzen sich Markus Bersch und ich zusammen und sprechen über das, was in der Webanalyse passiert ist. Markus, wie geht's dir?
Prima. Hallo Michael, hallo Rest der Welt. Ich will nicht klagen, bin ein bisschen erkältet, wäre heute viel lieber auf dem Weg nach Wien zum Measure Camp. Das musste ich leider canceln aus verschiedensten gesundheitlichen Gründen. Aber für einen Podcast reicht so gerade noch hier.
Ach, reicht noch. Da, du hast alle Energie gesammelt für den Podcast, damit wir hier richtig die Luzi abgehen lassen.
Wir haben noch ein bisschen was zu erzählen. Wir haben sogar Housekeeping zu machen.
Wir haben sogar Housekeeping, ja, das ist eine ominöse E-Mail, die ich, glaube ich, nicht bekommen habe oder schon wieder gelöscht habe, das kann auch sein. Fangen wir an, also erstmal, wir haben ein Ding des Monats übrigens, die nächste Folge schon mal drauf ankündigen, haben wir auch einen Gast, wollen wir schon verraten, was wir da machen?
Ja, warum nicht?
Genau, wir machen was zur User-ID, sehr erhellend für allen, die alle, die mit dem Idee der User-ID spielen. Mehr wollen wir gar nicht verraten, weil es ist wirklich für uns beide auch sehr erhellend gewesen, wir hatten den Gast, den Moritz Bauer.
Genau. Und wir hatten selber so unsere eigenen beschränkten Erfahrungen mit der User-ID und waren wenig begeistert davon. Und alles andere werden wir sehen, werdet ihr hören, wenn ihr euch die Ding des Monatsfolge anhört.
Ja, plus Special-Fragen im Anschluss zu BigQuery in der gleichen Folge. Aber jetzt erstmal zu unserer News-Folge. Wir machen unser Housekeeping und erstmal wollte Tom wissen, in seinem Tommentar meinte er, wir könnten mal erklären, passend zur letzten Dingsy-Folge, was heißt eigentlich Cookies härten?
Ja, genau. Wir haben den Begriff, glaube ich, ein, zwei Mal verwendet, ohne den vielleicht wirklich zu erklären. Also danke nochmal dafür, dass du da aufgepasst hast. Ich weiß, dass du es weißt, aber der Kommentar war hilfreich. Das muss einfach nochmal kurz erklären für alle Leute, wo wir jetzt gesagt haben, ja, nimmt einen Server-Side, Google Tag Manager, da könnt ihr wenigstens Cookies härten und so. Wir haben ja über RTP gesprochen und das unter RTP-Bedingungen eben Cookies kein leichtes Leben haben und dass man eben üblicherweise versucht hat, mit einem per HTTP-Header gesetzten Cookie, also einem Cookie, was der Server gesetzt hat, im Unterschied zu einem Cookie, was im Browser per JavaScript entstanden ist, Cookies ein längeres Leben zu geben, weil bis zum letzten RTP-Update diese ganzen Beschränkungen für Cookies nur für solche Cookies galten, die nicht in der HTTP-Antwort gesendet wurden, also im echten HTTP-Cookie, so wie sie früher entstanden sind, bevor man sie per JavaScript erzeugen konnte. Die waren davon überhaupt nicht betroffen, sondern ausschließlich Cookies, die im Browser entstanden sind, weil irgendwelche Skripts die da erzeugt haben. Und deswegen konnte man wirkungsvoll mit einem serverseitigen Tag-Manager oder einem eigenen Endpunkt oder mit dem eigenen CMS, wenn man damit Cookies neu schreibt, konnte man die härten, im Sinne von gegen RTP und frühzeitiges Löschen durch Tracking-Schutzmaßnahmen unempfindlicher machen. Ist das eine gute Erklärung?
Mhm. Ich glaube schon. Also das können wir nicht entscheiden. Das entscheiden unsere Hörer, wie gut oder schlecht war. Plus eins in den Chat für war gut. Ach nee, wir sind ja gar nicht live. Nee. Genau. Dann hat Andi uns geschrieben und zwar eine E-Mail, sagst du, ich glaube, ich habe die gar nicht bekommen.
Ich meine, die wäre an unsere gemeinsame E-Mail-Adresse gewesen, wie auch immer, ich habe sie noch, ich könnte sie dir jetzt vorlesen, aber wir fassen es einfach kurz zusammen, wir hatten ein bisschen Feedback bekommen, auch zur September-Ausgabe und da ging es erstens darum, dass, also Andi hat ja ein Plädoyer gehalten dafür, dass der Timestamp als Event-Parameter ja total nützlich ist, das haben wir aber gar nicht in Abrede gestellt, sondern einfach nur, dass hohe Kardinalität halt mitunter irgendwelche Nebenwirkungen hatten, man muss man das gegeneinander abwägen. Wir haben früher oft und gerne Timestamps gesendet, ne? So, und wenn man sich Daten per API gezogen hat, dann konnte man da irgendwie tolle Sachen mitmachen, kann man auch heute immer noch. Wir haben nur gesagt, wenn man einen Timestamp als Eventparameter sendet, muss man halt damit leben, dass das eventuell auf Reports, die auch gar nichts mit dem Timestamp zu tun haben, Auswirkungen hat.
Erst wenn man ihn zur Dimension macht. Erst wenn man ihn zur Dimension
macht. Ja gut, aber
als
du sendest
Parameter
ihn nicht
darf
ohne
man ihn gerne mitschicken, ja. Weil dann hast du ihn in den Rohdaten, hast du ihn dann ja.
Genau, wenn also wenn du BigQuery-Rohdaten meinst, ja genau, ne, so. Aber wenn du jetzt mit Rohdaten meinst, Rohdaten-Light, ne, so Daten per API abgezogen aus Analytics.
So, nein, dann, da auf jeden Fall bitte nicht benutzen, das macht nur Quatsch, von daher in den Rohdaten macht es ein bisschen weniger Quatsch. Stand da auch drin, in welchem Format ich die speichere? Also Timestamp natürlich, aber wer das zum Schluss konsumieren muss, also.
Nein, weiß ich jetzt nicht. Ich müsste jetzt Outlook wieder aufmachen, dann macht sie da ein Klingelingeling, deswegen nehme ich davon jetzt mal Abstand.
Okay.
Ich werde die Mail aber nochmal weiterleiten. Wenn du dann noch was dazu zu sagen hast, können wir das im nächsten Monat machen.
Okay, sehr gern. Okay, und dann noch ein Hinweis auf MC Conversions.
MC Conversions, genau. Also auf diesen komischen Datenstrom, den wir angesprochen hatten, wo ein Merchant Center Endpunkt irgendwelche GTEC-Events empfangen hat. Mhm. Und da geht es tatsächlich darum, dass das im Merchant Center kann man auch Conversions messen. Das ist mir völlig entgangen. Und genau dafür dient das. Das heißt, bei seinem Google Tag kann man dann eben so als Destination zum Beispiel einfach das Merchant Center noch mit reinnehmen und dann landet der Kram auch da offenbar. Wir haben einen Link zur Google-Hilfe vom Andi bekommen und den geben wir weiter in unseren Shownotes. Mhm. Jo, damit sind wir durch. Zapp, ab in den Check-in.
Und dann machen wir einen Markus-Check-in, würde ich sagen.
Ja, weiß ich nicht.
Du? Irgendwie habe ich da nichts reingeschrieben. Habe ich irgendwie.
Ich bin mir nicht sicher, ob du da nichts reingeschrieben hast. Da steht was von Consent. Wolltest du da nicht was zu sagen? Zu Consent?
Ich glaube nicht.
Dann weiß keiner mehr, warum da Consent drin steht.
Doch, das weiß ich. Ich weiß das.
Ich weiß es nicht mehr. Warum steht
das? Weil du ein E-Book geschrieben hast.
Ach so, nee, aber da reden wir jetzt noch gar nicht drüber. Nein.
Ach so, schön. Dann reden wir das dann wieder. Aber dann hast du ein Update gemacht.
Ja, genau. Analytics hat ein kleines Update bekommen. Weil es ja jetzt das Google-Tag gibt und die gemeinsamen Event-Parameter, habe ich einfach das Format der Event-Liste geändert, sodass zum Beispiel ausgegeben wird, bei welchem Event ist welche Measurement-ID eingetragen. Da habe ich tatsächlich auch schon direkt in einem Checkup irgendwie so eine Lücke gefunden. Da hat ein Event per Export es von einem in den anderen Container geschafft und hat seine Measurement-ID mitgebracht. Und die Event-Parameter werden da auch mit ausgewiesen. Und ich habe einen Fehler gefixt, weil die Standard-Parameter, die vorher bei einem GA4-Event gespeichert wurden. Die heißen jetzt im JSON, wenn man das Ding exportiert, anders, beziehungsweise eben auch, wenn man es über die API abruft. Und deswegen war die Liste immer leer. Das heißt, es sah so aus, wenn man eine Eventliste gemacht hat mit Analytics im GTM-Checkup, als hätte man nirgendwo Event-Parameter, was natürlich falsch war.
Achso, das ist ein Update vom GTM-Checkup, sagst du?
Genau.
Okay, gut, da stand nämlich nicht dabei. Da steht nur Analytics-Update, habe ich
gesehen. Nee, doof, genau. Ja, ich schreibe mal Checkup-Hilfe dabei. So.
Du warst sehr, sehr, sehr sparsam mit Worten in den
Shownotes
für heute.
Und so, dann habe ich gedacht, wir reden vielleicht kurz über die beiden Konferenzen, wo wir waren. Ich war virtuell teilweise auf dem Matomo-Camp, hat mir gut gefallen. Ich fand, das waren super interessante Vorträge, auch was man mit Matomo so alles machen kann, wenn man sich jeden Tag damit befasst. Sind da ein paar schräge Sachen bei gewesen, einschließlich SharePoint und so. Und du warst ja auf dem SEO Day.
Mhm, da war ich, wie immer. Also nicht wie immer, sondern wie jedes Jahr durfte ich einen Vortrag halten über GA4 und der Vortrag hieß GA4 Like a Pro. Und da habe ich nur die allerhärtesten Hacks vorgeführt und so. Nein, ich habe einfach die Basics erklärt, weil das macht die Pros aus. Die wissen, was diese ganzen Dimensionen und Metriken bedeuten. Ja. Was ja bei GR4 nicht so selbstverständlich ist, von
den
daher.
Werde ich mir noch in den Aufzeichnungen angucken müssen.
Sehr gerne, sehr gerne. Sehr
die kriegt man ja für ein Apfel und ein Ei jedem zu empfehlen.
Ja. Und du hast ein neues Template rausgebracht, was ich sehr schön finde, was viel Kopfzerbrechen wegmachen kann.
Ja, es geht ja häufig, das kommt ja zu diesen unbeliebten Race Conditions im Data Layer, ne? Wenn das Consent Event später kommt und vorher hatte da schon irgendjemand sein View-Item oder sonst was da reingerotzt.
Ja, und die E-Commerce-Events sind schon längst wieder alle leer, alle genallt zwischendurch und alles weg und so.
Genau, ne? So Data Layer ist Schrott also selbst wenn man jetzt mit Triggergruppen anfängt, Events nach oben zu ziehen, so kann es sein, dass sich inzwischen die E-Commerce-Lage im Data Layer längst verändert hat oder nichts mehr drin ist. Und das ist alles irgendwie ein bisschen blöd. Und statt jetzt hinzugehen und zu sagen, ja, dann gucke ich jetzt halt lieber schon mal selber in das Cookie rein, bevor irgendwas im Data Layer ankommt, schaue ich mal, was User-Centrics irgendwo gespeichert hat. Ja. Ist natürlich immer so ein bisschen, ja. Auf der anderen Seite ist es aber auch immer so ein bisschen, ja, wenn man sagt, ich gehe jetzt einfach mal manuell durch den Data Layer, gucke da einfach mal, was da drin ist, und dann verarbeite ich einfach das, von dem ich weiß, dass ich jetzt verarbeiten darf. Und trotzdem habe ich mich dazu entschlossen, eine Template-Variable zu bauen, die genau den zweiten Fall abdeckt. Das heißt, diese Template-Variable kann ich benutzen, um ein Tag im Google Tag Manager zu bauen. Und das feuere ich zum Beispiel mit dem Consent-Event, da wo ich dann auch die ganzen Page-Views feuere, wenn ich sie feuern darf und so weiter, feuere ich das Ding halt auch und sage ihm vorher, wenn du vor dem Event, zu dem du gefeuert wurdest, im Data-Layer irgendwelche Events der folgenden Art und Weise findest, zum Beispiel View-Item, Begin-Checkout, Purchase oder all so ein
GTM4WP sonst irgendwas.
GTM4WP sonst was, also kannst du jetzt auch, dank Michael, kannst du auch Teilübereinstimmungen und Regex verwenden. So, wenn du also bestimmt hast, welche Events du wiederholt haben willst, dann geht das Template halt tatsächlich hin, nimmt sich eine Kopie vom Data Layer, geht ihn von unten bis nach oben durch, bis zu dem Zeitpunkt, wo es gefeuert wurde, und wiederholt einfach alle Pushes im Data Layer, von denen du willst, dass die das nochmal stattfinden, nachdem die Consent-Lage bekannt ist. Klingt ein bisschen kompliziert, kann das Leben aber sehr viel einfacher machen.
Total, ich liebe das.
Und damit du zum Beispiel so ein E-Commerce-Problem nicht hast, kannst du auch bestimmen, dass zwischen E-Commerce-Pushes immer noch, also vorher, so ein E-Commerce-Null da reinkommt. Und ich habe jetzt im Moment keine bösen Nebenwirkungen gefunden. Ich setze es jetzt vermehrt ein. Ich habe jetzt das dritte Setup, wo ich es drin habe, und bin im Moment ganz zufrieden damit. So, warum erzähle ich euch das alles? Nicht, weil ich so stolz bin auf das Ding,
doch,
sondern
das
weil
auch
ihr mitarbeiten dürft. Also auch wenn es noch nicht in der Tag Manager Template Gallery verfügbar ist. Das dauert ja jetzt bis zu 2 Wochen und 3 Jahren. Ich habe es auf jeden Fall submitted. Es dauert halt nur teilweise echt lange. Ihr könnt euch das manuell installieren. Ich habe eine ordentliche Anleitung, für meine Verhältnisse total umfangreiche Anleitung bei GitHub hinterlassen, wie das Ding funktioniert.
Herr Bersch, können Sie bitte noch zu der Anleitung hinzufügen, wie man im Google Tag Manager händisch ein Template importiert?
Ja, das könnte man machen. Ja.
Weil da gibt es halt keinen Knopf für. Oder? Gibt's da einen Knopf für?
Du klickst auf Neu bei einem Template, dann gibt's ein 3-Punkte-Menü und da gibt's Import. Den Satz könnte man schon noch hinzufügen. Und das ist Englisch.
Und was packe ich da rein?
Da kannst du dann eine TPL-Datei importieren. Das ist genau das Ding aus dem.
Ach so, ja, dann kann ich auch
da
einfach.
Da ist noch eine TPL-Datei drin.
Dann kann ich auch einfach auf TPL draufklicken und dann den Content rüber kopieren.
Nein, kannst du nicht, weil es gibt ja keinen Editor, wo du das komplette Template reinkopieren kannst. Es gibt nur einen Editor, wo du Code reinkopieren kannst. Wo kommen die ganzen Felddefinitionen her? Die Tests, der Name,
okay,
das Logo?
Ich hätte gedacht, ich hätte das so gemacht. Aber wenn du sagst nein, dann...
Nee, in der TPL-Datei ist sehr viel mehr drin als nur der Code. Also
okay, gut, dann habe ich das scheinbar so gemacht, wie du gesagt hast. Ja. Und die gleiche...
Naja, ja. Nee, sonst wird anders nicht funktioniert haben.
Ich habe bisher selten also solche Data-Layer importiert darum. Gut, okay. So, dann habe ich tatsächlich vergessen, den Check-in Sachen reinzupacken. Ist so viel passiert und ich habe da nichts reingepackt. Habe ich tatsächlich, dann war es dein Check-in diesmal. Dann aber lass uns mal über GR4 reden, mache ich sowieso den ganzen Tag. Du hast immer noch andere Tools, die du benutzt. Du benutzt immer noch Pivik Pro und so ein Gedönskram, nutzt du ja immer alles noch.
Ja.
Da mache ich ja nicht.
Sagen, mein das Tag ist ja potenziell bunter als deiner, aber
Das glaube ich schon, das glaube ich schon. Meine ist relativ einfarbig mit Google Analytics 4. So, okay, also erstmal Nummer 1, GA4, das gab's, letzte Zeit gab's immer so ein Thema mit Conversions, nicht das andere Thema, das kommt gleich, aber hat jemand geschrieben, hey, ich habe hier alle Conversion-Slots verbraucht, alle 30, wie lösche ich eigentlich Conversions? Und da habe ich gedacht, das Problem hatte ich nie, weil ich habe noch nie 30 Conversions voll gemacht, weil ich überhaupt nicht den Sinn sehe, wirklich 30 da irgendwie zu definieren, was Conversions sind. Und dazu vielleicht noch eine kurze Geschichte. Ich habe letzte Woche eine Training-Session zu GA4 gemacht und da sagte dann das lernende Subjekt, sagte dann, hey, ich hatte vor GA4 hatte ich ganz viele Conversions, jetzt habe ich nur noch eine. Das ist aber schon blöd, dass das alles weg ist. Ich selber habe es nicht implementiert. Dann habe ich aber in die Tabellen reingeschaut und dann habe ich entdeckt, dass bei einem Generate Lead Event ein Element-Type-Dimension dabei war. Dann habe ich gedacht, ach, der Markus hat das implementiert, weil wir, glaube ich, dann einen ähnlichen Ansatz haben und sagen, nicht zu viele verschiedene Conversions, wenn es keinen großen Sinn macht oder wenn da keine Sinnhaftigkeit hintersteckt, sondern sammeln zu allem, was passend ist. Und von daher haben wir nie 30. Oder hast du schon mal 30 Conversions definiert?
Nein, aber ich habe einen Kunden, der an einer ähnlichen Stelle ist, weil er einzelne Conversion-Events tatsächlich sendet, obwohl die alle gleichartig sind, weil sie unterschiedliche Produkte betreffen, weil sie in unterschiedliche Konten separat importiert werden sollen, nachher im Google Ads und so weiter. Also es soll dann keine Cross-Conversions gezählt werden. Wer auf eine Anzeige zu Produkt 1 geklickt hat, soll keine Conversion auslösen, wenn er Produkt 2 kauft.
Okay,
Und
warum? Okay, muss man nicht fragen, aber.
muss man nicht, nein, so, aber
Nein.
da gibt es das dann tatsächlich, aber ansonsten.
Okay.
Aber ich hab diese Frage gelesen, so, wie kann ich überhaupt löschen? Gehe ich nicht einfach in die Liste der Events und nehme diesen Haken weg, fertig?
Wahrscheinlich, ich habe es nicht ausprobiert, aber ich gehe davon aus, wenn man den Haken wegnimmt.
Ja, so, also
Ich
wann
weiß
immer
es
ich
nicht,
das
ich habe es
gemacht
nicht.
habe, dann doch, klar, ich hatte ja schon
Dann war die weg.
einige,
Dann war die weg.
wo man dann mal eine Eventplanung macht und dann schmeißt man diesen alten Kram raus.
Ja, ich glaube nur den Haken raus.
Und dann machst du einfach den Haken weg und dann ist das nicht mehr in der Liste der Conversions. Also wer sich diese Frage mal stellt, unter Conversions gibt es wahrscheinlich wirklich keinen Delete-Button, kein Drei-Punkte-Menü, aber in der Liste der Ereignisse kannst du einfach hingehen und diesen Conversions-Haken wegnehmen. Und schwuppdiwupp ist das Ding aus der Liste raus.
Wie gesagt, habe ich noch nie gemacht. Dann der nächste Punkt ist, es gibt aktuell wieder ganz viele UTM-URL-Bilder. Es ist schön, dass so viele Menschen UTMs benutzen möchten, diese UTM-Source, UTM-Medium etc. Und dann war wieder mal ein UTM-URL-Bilder in meinem Stream, sagte, oh, extra für GA4 aktualisiert. Und dann war ich drauf und dann war der natürlich nicht für GA4 aktualisiert, weil GA4 ist nicht universal. Die Medium-Bezeichnungen sind unterschiedlich. Man sollte sich an den Standard halten, etc. pp. Von daher bitte damit Vorsicht sein. Lest euch das durch. Oder einfach der
Also
generelle
da ging
Rat.
es nicht um die Namen der Parameter, sondern um die vorgeschlagenen Werte für
Ja.
Medium und Source.
Ja.
Ne?
Ja. Also UTM Medium war dann irgendwas. Da bleibt bitte da dran. Und wenn ihr Facebook Traffic habt, wenn ihr Facebook Anzeigen schaltet, lasst einfach das Medium mit Paid beginnen. Das reicht, damit es automatisch dann im Paid Social landet. Einfach nur mit Paid beginnen. Danach dürft ihr schreiben, was ihr wollt. Macht es nicht besser, aber auf jeden Fall landet es schon mal im richtigen Kanal. Ja, denn das ist ein Partial Match. Nee, ist eine, beginnt mit, ist das tatsächlich
Genau.
das Paid Social für Paid und dann irgendwas dahinter. Da darf
Paid
sogar CPC
Banane.
drin stehen und so. So ein Quatsch. Okay, das zu den UTMs. Ja. Jetzt hast du was reingeschrieben. Das hatte ich noch gar nicht mitbekommen.
Nee, das habe ich auch gestern erst gemerkt. Ganz, ganz, ganz krudes Ding, aber ich passe so wunderbar in diese Lass uns über GA4 reden-Geschichte, dass ich einfach reingeschrieben habe. Ich hatte gestern ein analytisches Problem zu lösen. Bei einem Kunden auf der Website gibt es E-Mail-Adressen, die kann man anklicken. Und erfahrungsgemäß wird dann, wenn das Vermessen ausgehender Links über die optimierten Analysen aktiviert ist in GA4, wird ein Click-Event aufgezeichnet. Nicht aber auf dieser Website. Und dann habe ich rausgefunden, durch das Nachstellen auf einer anderen Website, dass das nicht funktioniert, wenn man in den Einstellungen des Tags, also in den Tag-Einstellungen, kann man ja die Domains konfigurieren, die man zum Beispiel für ein Cross-Domain-Tracking aktiviert haben will. Die haben auch, und das steht da auch, eine Auswirkung darauf, was als externer Link und nicht als externer Link gilt. Was da nicht steht, ist, sobald da irgendwelche Domains eingetragen sind, funktioniert das Klassifizieren eines Mail-Links nicht mehr als externer Link. Da kann man sich jetzt aber streiten, ob es jetzt besser ist als vorher eigentlich, weil ich halte den Mail-Link nicht für einen externen Link. Darum ging es aber nicht. Also wenn ich was eingetragen habe in der Liste der konfigurierten Domains, funktioniert das automatische Tracken von Klicks auf Mail-Links nicht mehr.
Okay,
That's
ich
the
habe,
tweet.
ja, okay, ich muss gerade nachdenken, weil ich nutze das Ding ja nirgendwo. Ich
Nee,
habe
ich
immer
auch
meine
nicht, aber da
eigenen
schon,
und,
ne, so, und dann,
ja,
ne, so.
und ich habe mal halt meine eigenen, die halt tatsächlich auch dann Link, Telefon und E-Mail auseinanderklabüst dann
Genau,
direkt.
habe ich auch, ne? So, die heißen dann zum Beispiel Initiate Lead oder sowas, damit das kein Generate Lead ist, weil ich finde, das ist schon, hat eine andere Qualität, ne? So. Oder Initiate
Oder ein anderes
Contact, wie auch immer.
Value. Du sagst gerade andere Qualität, dann wäre das ja ein Value.
Ja, man könnte auch einen anderen Value nehmen, vielleicht haben die auch gar keinen, ne? So, wie auch immer.
Genau.
Ich nenne sie jedenfalls anders, das ist für mich eine andere Art von Event. Und wenn ich sie aus dem Tag Manager sende, dann brauche ich auch diesen ganzen Enhanced Measurement Kram nicht. Das war aber hier jetzt gerade eben nicht der Fall. Ne? Es war eine analytische Aufgabe und nicht eine macht das Setup ganz. Und da ist mir halt dieses komische Ding aufgefallen und es gibt keine vernünftige Erklärung eigentlich dafür, außer dass es in GTEC da einen Fehler gibt.
Ja, und dann hast du irgendwas mit Anne. Okay, dann waren wir damit durch.
Da war man damit durch, genau.
Und dann hast du was mit Unassigned entdeckt, was ich noch nicht
Ja.
gesehen habe.
Klassischer Fall von, man kann ja Läuse und Flöhe haben. Ich habe am letzten Wochenende, habe ich was umgebaut mit einem größeren Setup und dann stellte sich raus, dass es da in einer Property so zwischen dem 9. und 13. ganz grob mit der Spitze halt wirklich am Wochenende einen riesen Spike gab an Traffic, der im Unassigned-Topf gelandet ist und da sind die anderen entsprechend auch alle abgesackt. Das heißt also, es ist nicht mehr Traffic da gewesen, sondern alles ist plötzlich im Unassigned-Topf gelandet. Und das war überhaupt nicht erklärbar, weil in diesem speziellen Fall das eine von zwei Properties war, die komplett die gleichen Daten bekommen. Und es war nur in einer von beiden Properties. Und dann hat sich aber herausgestellt, so auf Measure Slack und in Diskussionen, dass das wohl in mehreren Properties am Wochenende der Fall gewesen sein könnte. Und wenn das auch bei euch so ist, dann ist das einfach ein Datenverarbeitungsfehler von Google und ihr habt nichts falsch gemacht und ihr könnt auch gar nichts dagegen unternehmen.
Ja, und du hast mich schon wieder zweifelnd oder nachdenklich erlebt, weil ich meine, das ist der gleiche Zeitpunkt, wo das auch mit dem Direct Traffic in einigen Properties plötzlich da war, wo plötzlich Direct Traffic in die Höhe geschossen ist.
Also letztes Wochenende halt, ne?
Ich schaue gerade parallel nach und ich meine, es war, ja, letztlich meine ich schon nochmal schnell zur Kontrolle nach.
Vielleicht gibt es mehrere Geschmacksrichtungen von diesem Fehler, aber es ist dann nicht eure Schuld. Vermutlich.
Am 11. November ist es gestartet und plötzlich Direct Traffic hier in einer Property war vorher immer bei irgendwie 1.000-2.000 und ist jetzt gerade bei immer noch bei 60.000.
Also ob die das noch korrigieren oder nicht, werden wir sehen, aber.
Ich hatte irgendwo gelesen, dass es wohl irgendwo ein Problem war. Irgendwie hat es gepostet, ich habe es parallel aufgenommen. War auch nichts, weil ich sage, Direct Traffic ist auch nicht so relevant, dass man das irgendwie auswerten müsste. Ist nicht schön, aber vielleicht kann man auch die Bots ausschließen. Vielleicht haben wir nachher noch bei den Fundstücken noch was dazu, zu Bots ausschließen.
Ja, und jetzt kommst du.
Jetzt komm ich, genau. Conversions heißen nicht mehr Conversions, sondern sie heißen Key-Events. Also zumindest als ich es reingeschrieben habe, war es noch gültig. Die Support-Seite von Google Analytics 4 liefert gerade einen 404-Fehler, da ist kein Inhalt mehr. Hintergrund ist einfach, die Dinger werden umgelandet von Conversion zu Key-Events und ganz LinkedIn war in Aufruhr. Ganz LinkedIn.
Das stimmt.
Wie findest du das, Markus?
Unnötiger als eine Hand auf dem Rücken, aber
ja,
manchmal nützlich, wenn man sich kratzen will. Ja,
aber die sagen alle, ja, hat sich doch bewährt, das hieß doch schon immer Conversions und so. Nein, die Dinger hießen Goals. Die Dinger hießen nie Conversions, hießen die Goals und die Metrik heißt Conversions. Nicht das, was ich einstelle, nicht die Interaktion, die dazu führt. Von daher, ich finde super, dass die nicht mehr Conversions heißen, weil es sind keine Conversions, sondern es sind einfach Interaktionen, die zu einer Conversion führen.
Ja. Aber was das jetzt zu bedeuten hat, dass die Seite nicht mehr erreichbar ist, keine Ahnung, vielleicht rudert man jetzt auch wieder zurück.
Ja, vielleicht auch irgendwo einen Schluck auf beim Server oder man weiß. Aber ich finde es auf jeden Fall gut, weil ich tatsächlich das, Markus schließt die Augen und
ich denke an die ganzen armen Schweine, die jetzt wieder alle Printscreens und Videos neu machen müssen und so. Wenn man das vorgab hätte, hätte man es gleich machen können, ne? So, also,
das stimmt.
Zumindest der Zeitpunkt ist mal diskutabel. Da braucht man, glaube ich,
aber ich finde es halt, die unterscheiden sich halt, selbst wenn man vorher zu Conversion gesagt hat, sie unterscheiden sich halt so extrem, dass ich nicht mehr mit Universal vergleichbar ist. Und das war zum Beispiel oft mein Problem in den Seminaren und in den Trainings, wo die gesagt haben, ja, aber wieso werden die so oft gezählt? Ja, weil es was Neues ist. Ja, aber die heißt doch genauso. Nein.
Wenn das wirklich sich durchsetzt und das demnächst nachdem ich das gestern gelesen habe, in verschiedenen Properties nachgeschaut. Ich habe überall steht bei mir noch Conversions, insofern weiß ich es nicht.
Ja, bei mir auch.
Aber wenn sich das wirklich ändert, dann weiß ich jetzt schon, was passiert. Ne? Es gibt ganz viele Leute, die dann von Key-Conversions reden und dann rollen sich mir jetzt schon die Fußnägel hoch, nur beim Gedanken daran.
Ja, aber Key-Events passen super zu KPIs. KPIs
ja, aber die werden dann Key-Conversions sagen, einfach nur zur Sicherheit.
Ja, das war dann. Aber ich finde die Idee von der Hände finde ich super. Ich feiere das ein bisschen, weil ich mag so eine Präzision da in solchen Sachen, weil es waren nie wirklich, es waren einfach nur wichtige Events, also come on.
Ja.
Naja, wie ich sagte schon immer, Conversions sind Ereignisse mit Vorzügen, weil mehr machen die ja nicht, die machen ja nur Conversion Rates dazu.
Nö, genau.
Von daher, so, aber jetzt dazu genügend, ich hatte mich schon gestern in den Kommentarspalten genügend ausgelassen, wenn sie sagen, umbenennt, nein, die Dinger hießen Goals.
Guck mal, Rekordzeit. Ja, 25 Minuten und wir können schon zu den Fundstücken kommen, aber es sind gar nicht.
Yeah. Keine Sorge. Fundstücke, so. Ja. Die Cookies sind tot. Wie hieß das noch? Die Hexe ist tot? Nee, wie
ja, ding dong, die Hexe ist tot. Ja, nee, aber ja, Cookies sind tot, wissen wir ja alle. Und Google lässt uns wissen, was wir tun können, um jetzt schon mal zu schauen, was passiert bei dem 1%, wo es jetzt losgeht in diesem Quartal und eben dann in der Zukunft bei allen. Das heißt, wenn ihr interessiert seid, setzt euch einfach einen Flag in eurem Chrome, surft auf eure Seite und seht die ganzen Warnungen.
Ein Flag setzen? Was meinst du mit Flag setzen?
Man kann sich da einen Flag setzen, dann kannst du dir das jetzt schon anschauen, wenn du nicht warten willst.
Nee, du brauchst keinen Flag. Ich fand das ja super. Du machst die Konsole auf.
Ja.
Und gehst einfach dann auf Issues rechts oben und dann sagt er dir, was alles beim Dings nicht mehr funktioniert. Das ist alles. Das ist mein Learning aus diesem Artikel. Das finde ich super. Und
wozu habe ich mir dann das Flag gesetzt? Das stand doch auch bei uns, verdammte Hake.
Ich habe einfach auf dieses Issues gedrückt, dann erscheinen die unten und sagt er, Cookies sent in Cross-Site-Context will be blocked in future Chrome Versions.
Test for breakage. Chrome Flags tests third-party cookie phase-out. So, das habe ich gemacht. Vielleicht habe ich auch andere Meldungen gesehen als du. Jedenfalls steht das da drin. Ich habe es ja gelesen. Und habe das einfach mal gemacht. So, und ihr könnt das auch machen. Nächster Punkt.
Ja, also einfach die Konsole aufmachen, dann rechts auf Issues klicken und erscheinen die unten unter Issues. Ich finde das super. Ich fand das super. Alle Cookies nicht mehr funktionieren. So.
Ja.
Und jetzt hast du in Matomo was reinkopiert?
Ja, aber eigentlich nur, weil ich gedacht habe, wir reden immer so davon, dass man ja auch mal Grundlagenartikel teilen kann, ne? Gelegentlich mal wieder, weil Grundlagen, das sind so Evergreens. Und ich habe mir gedacht, sowas wie Segmentierung ist ja eines der zwei Hauptwaffen in den meisten Webanalyseprodukten, wenn man nach irgendwelchen Antworten sucht. Das zweite sind sekundäre Dimensionen. Das geht bei Matomo leider nicht, aber Segmentierung geht schon. So. Und deswegen habe ich mir gedacht, teilen wir einfach mal diesen Grundlagenartikel dazu, wie Segmentierung in Matomo funktioniert und wozu sie überhaupt gut ist. Weil ich finde, den an sich ist der schön einfach geschrieben und erklärt die Vorteile und den Nutzen.
Apropos sekundäre Dimensionen, was mir schon vor einer Zeit aufgefallen ist, ich schon öfter benutzt habe, aber irgendwie noch nie gelesen habe. Wusstest du, dass man, wenn man in GA4 die Berichte bearbeitet, die sekundäre Dimension hinzufügt und dann speichert, dann bleibt die in dem Bericht bestehen, wenn andere Menschen die aufrufen?
Ja, bei einem geänderten Bericht ja, wusste ich.
Ja, das ist super. Ja. Das ist super.
Das ist sehr, sehr
Universal
praktisch.
Nicht. Das stimmt.
Stimmt.
Ja. Nur man kann immer noch nicht direkt auf Eventnamen filtern.
Nein. Ist nicht immer alles Mist, aber das geht
tatsächlich. Ich hab das schon einmal geschafft, Markus.
Fand ich überrascht.
Mit ein bisschen Hacking habe ich schon geschafft, um Eventnamen zu filtern. Ich konnte es aber nicht reproduzieren, den Bericht. Aber es ging schon mal in den Bericht.
Das war einer der wenigen Dinge, wo ich, wenn ich es nicht erwartet hatte, positiv überrascht worden bin von GA4. Das andere Mal war, als ich in eine Übersicht von Events gegangen bin, im Administrationsbereich von GA4, und oben drüber stand, sende doch Login und Sign-up, weil wir angefangen haben, eine User-ID zu senden. Schließt sich der Kreis zur letzten Sendung. So, und
zur nächsten Sendung meinst du? Zur nächsten Sendung.
Zur nächsten Sendung, genau. weil dann, da hat sich GA4 offensichtlich, ich unterstelle das jetzt einfach mal, gedacht, Mensch, wenn er eine User-ID senden kann, dann müssen die Leute sich ja auch registrieren und anmelden können. Dann fragen wir doch einfach, ob wir auch diese Recommended Events kriegen können.
Ja.
Hatte ich an der Stelle nicht erwartet.
Das ist ja nett. Ja, cool.
So, Klammer zu.
Und jetzt kommen wir zu den
Segmentierungen. Jetzt kommen wir zu Kohorten. Wir beide wissen ja nie so richtig, was man damit anfangen kann. Geben Sie mal
Doch. Man kann einfach Marketing-Kohorten gerne da antreten lassen und gucken, wer am meisten kauft.
Ja, so. Und ich habe gedacht, also selbst nach dem Lesen von diesem Beitrag hatte ich jetzt keine gesteigerte Liebe für Kohortenanalyse, aber man hat sich ja Mühe gegeben, das Ganze auch mal so an Beispiel von mehreren Tools aufzudröseln.
Genau, von Matomo auf der matomo.org ist das, nochmal kurz dazu. Das
genau, ist, ja, auf Matomo, ne, ist ein Matomo-Beitrag, man hat trotzdem andere Tools drin, GA4 hat man aus irgendeinem Grund vergessen.
Nee, man hat nicht irgendwelche anderen Tools, sondern man hatte die Top Cohort Analysis Tools for 2024.
Genau.
Das sind schon die Tools fürs nächste Jahr werden da genannt.
Und da ist GA4 einfach nicht mehr dabei.
Nee, obwohl ich finde, gerade wenn man Kohorten bastelt, ist, finde ich, GA4 Exploration super dafür.
Ja.
Wenn man sie braucht. Ich bin kein Kohortenmensch.
Nee, aber wenn ihr Kohorten
erstellen
wollt,
ich bin Einzelgänger.
Habt ihr einen Link in den Shownotes.
Ja. So, und jetzt das leidliche Thema Spam in GA4 oder GA4. Was sagst du da nicht? Ist das nicht für dich GA4 oder GA4?
Ich sag GA4.
Okay, ich auch. Möse auch mal GA4. Genau wie es GTM ist und nicht GTM, heißt ja schließlich Go-to-Market, oder? Oder wie heißt
es nochmal? Ja, alle drei Buchstabenkürzel sind sowieso furchtbar.
Ja. Nee, die Michaela Lienhardt hat was geschrieben zum Spam-Traffic in Google Analytics 4 vermeiden. Hm. Wieder mal ein sehr langer Artikel, aber diesmal nur mit 24 Minuten Lesezeit. Hm. Aber wieder mal sehr umfassend, sehr cool. Vielen Dank, Michaela, dafür. Und verschiedene Möglichkeiten, wie man jetzt tatsächlich den Spam-Traffic ausschließen kann. Und benutzt dabei unter anderem deinen Simple Bot Detector.
Genau, die Frage ist, ob der wirklich was ausschließt. Ne? So, ich habe ihn bisher überall, wo ich ihn verbaut habe, lasse ich ihn Daten zwar jetzt senden, aber nichts ausschließen. Das heißt, ich sende mir den Bot-Score als Dimension mit. Und was, also viel anderes als okay, habe ich bisher nicht gesehen in Google Analytics.
Okay, also du sagst, da kommen keine User Agents mit?
Ich glaube, die Sachen, die man anhand des User Agents erkennen kann, die erkennt Google offenbar auch selber schon ganz gut.
Okay, sehr spannend, weil ich habe das Gleiche gehabt, Markus. Ich habe auch dein Simple Bot Detector benutzt und dachte, wie irgendwie gar keine anderen Bots drin. Das ist aber merkwürdig. Schickt dir was Leeres oder was ist da los? Oder ich war sehr verwirrt. Mhm. Und bei mir kam auch nichts an, von daher schätze ich einfach, dass da tatsächlich...
Genau, also wenn man wirklich Bots erkennen will und besser sein will als Google, dann muss man mehr machen, als auf den User Agent schauen, wahrscheinlich, ne, so, genau dafür habe ich dieses Ding ja gebaut, um die Zahl einfach zu erheben. Es gab ja mal dieses etwas umfangreichere Ding, was 1000 Tests macht und so, da hast du dann aber diese ganzen False Positives und so, ist mal ein bisschen schwierig. Wenn ich einen erkennen will, dann setze ich auf sowas wie den Cloudflare Bot Score, wenn ich das habe, ne, so ein Paid Account von Cloudflare. Andere Cloud Edges bieten sowas auch an. Selbst sowas wie Google Recapture, wenn ich es rechtlich durch den Hals kriege, ist ein guter Lieferant für so ein Spam Score. Und den kann man dann vielleicht mitsenden und dann vielleicht auch tatsächlich verwenden ab einem bestimmten Schwellwert, um sowas zu machen, was die Michaela vorschlägt im Prinzip. Du musst einen Bot am besten irgendwie erkennen, bevor du trackst, ne? So, also im Tag Manager oder noch vorher. Vielleicht kann deine Website den Bot erkennen und schreibt dir einfach einen Spam-Marker oder einen Bot-Marker in die Datenschicht oder wie auch immer. Aber bevor du Dinge versendest und du sagst, es ist eigentlich ein Bot-Traffic, kannst du eben hingehen und sagen, ich sende es gar nicht. Oder du sendest es mit so einem Marker, wo du dann erstmal, das ist dann so dieses Ausschließen light. Das ist ja der Ansatz, der da auch beschrieben wird. Du sendest so einen Marker für Dev-Traffic oder Internal-Traffic oder sonst irgendwas und baust dir da einen Filter für und dann kannst du eben gucken, wie viel davon ist betroffen. Kannst es zur Not ausfiltern. Ob du den wirklich jemals auf Active stellst, das kommt eben ganz drauf an.
Da habe ich immer Angst vor.
Ja, ich auch, ne? So, weil False Positives sind blöd, ne? So.
Mhm. Ja.
Und wenn du irgendwie merkst, so, und deswegen sende ich das lieber erstmal so als Information hin und guck dann mal, ja, wie viele Bots habe ich denn, die wirklich was gekauft haben und so, ne, so. Und solange Bots noch was kaufen oder Conversions abschließen, stimmt da vermutlich noch was nicht.
Mhm.
Ja. Ja, aber das ist nach wie vor ein Problem und GA4 hat es uns nicht leichter gemacht, was auszuschließen, ne, weil wir nur mit diesen vorgefertigten Filtertypen arbeiten können eigentlich.
Mhm. Ja, und wenn ich das richtig gelesen habe, macht sie das auch tatsächlich, dass sie sozusagen einen No-Spam-Flex setzt und dann serverseitig dann sozusagen nur die durchlässt, was natürlich auch sehr clever ist.
Genau, das kannst du machen. Das hilft aber natürlich nur was gegen den guten alten Ghost-Spam, der Server-to-Server direkt gesendet wird und wo deine Website gar nicht mehr im Spiel ist. Erfahrungsgemäß sind die Probleme, die du heute in deiner Webanalyse hast, sind tatsächlich rendernde Tools, Headless-Browser, irgendwelche Dinger, die auf irgendeiner Cloud-Infrastruktur laufen und selbst der allerdümmste Competitive Pricing Tool Anbieter
ja, rendert
inzwischen die Seiten und wenn du jetzt einen Shop hast mit 1000 Seiten und jede wird einmal in der Stunde und sowas besucht, dann hast du 24.000 Hits, die du nicht haben willst.
Oder Hotelseiten, auch sehr gerne genommen.
Und wenn du nicht jede Menge eigene Besucher hast, dann ist das plötzlich irgendwie bestimmt das dein Traffic, den du vermisst und dann hast du ein Problem. Ne?
Ja.
So, und dann nutzt dir halt das Ding nix, weil alles, was im Tracking als Spam-Schutzmerkmal, konnte man ja früher auch einfach machen, haben wir ja gesagt, wir senden ein Spam-Schutzpasswort und machen dann einen Filter und filtern alles aus, wo das Spam-Schutzpasswort nicht dabei ist, weil wir wissen, es kam nicht von der Website. Aber das war immer
wirkungslos. Aber hat sie das nicht gemacht zusammen mit deinem Bot-Detektor? Beides zusammen?
Genau, du solltest sowieso mehrere Dinge miteinander verbinden.
Ja, ja, und dann,
also,
dann
das, was gar nicht über die Website kommt, das kannst du einfach ausschließen, indem du sowas machst. Ne? Du machst eine Kontrolldimension, die nur dann wahrscheinlich dann dabei ist, wenn das Ganze über die Website gekommen ist. Aber das ist meines Erachtens bringt das eigentlich nichts mehr. Da, wo ich das noch betreibe aus Neugier, habe ich dafür dann wiederum ein Kontrollprofil, wo ich diese Sachen dann extra hinsende. Und da ist einfach, da kommt nichts an, da ist nichts drin. Es sendet, glaube ich, niemand mehr diesen Server-to-Server-Spam. Jedenfalls nicht an die Domains, wo ich drauf gucke. So, das ist ja im Einzelfall, kann es natürlich wieder ganz anders sein.
Okay, der wichtigste Tipp aber in dem Zusammenhang ist, schaut nicht auf euren Direct-Traffic. Weil die meistens Direct-Traffic kommen. Wenn du den rausnimmst und deine Auswertung auf den Traffic machst, den du beeinflusst, und zwar den Marketing-Traffic, der über Marketing-Kanäle kommt, dann siehst du auch diese komischen Ausreißer alle nicht.
Ja, nee, ist aber auch dummerweise nicht immer so, ne? So, also.
Aber meistens, also hier genau, immer nicht, kommt drauf an. So, nächstes Thema, Markus, wir haben schon
Stimmt. Ja. Verquasseln uns.
So, halt dein so. Lieblingsthema kommt jetzt oder eines deiner Themen?
Ja, weiß ich nicht. Es ging ja darum, es gab jetzt ein Urteil, wo LinkedIn einen von Sack gekriegt hat, weil die sich nicht an das Do Not Track Signal halten und also den DNT-Header, den man so senden kann, das Do Not Track. Und das soll ja tatsächlich auch gegen Profilbildung, personalisierte Werbung, die sonst noch was sein. Und im Rahmen dieses Urteils kann ich zwar nicht verstehen, warum man jetzt plötzlich das so zu so einem rechtlich verbindlichen Signal erhebt, sei aber mal dahingestellt. In diesem Kontext wurde dann aber auch irgendwie wieder so ein Ding Fass aufgemacht, wie ja, jetzt müssen wir uns aber auch in unseren Tracking-Setups mit dem DNT-Header auseinandersetzen. Und meine Meinung ist, nein, müssen wir nicht. Also Tools müssen sich damit auseinandersetzen. Empfänger von Daten, wie LinkedIn zum Beispiel, die müssen das vielleicht.
Aber wenn nur jetzt, fürs LinkedIn Insight-Tag, nicht für LinkedIn-Website.
Nee.
Oder?
So, und wenn wir jetzt hingehen und sagen, wir berücksichtigen den DNT-Header, was sollen wir denn dann tun, wenn der gesetzt ist? Sollen wir dann LinkedIn selber jetzt demnächst aktiv gar nicht mehr ausspielen? Das ist ja meines Erachtens gar nicht das, was da gefordert wird. Das heißt also, in einem Tracking-Setup selber aktiv den DNT-Header zu berücksichtigen, was mache ich denn dann? Wenn ein DNT-Header gesetzt wird, löse ich dann keinerlei Tags mehr aus? Wofür also frage ich dann nach Content?
Also wenn ich dann mal mich daran erinnere an einen Vortrag des weltbekannten Markus Bersch vor, ich weiß nicht, 100 Jahren oder so, wo du das mal auseinandergenommen hast, dass DNT eigentlich nur dafür steht, dass das website-übergreifende Tracking damit ausgeschlossen werden soll oder ununterbunden werden
Tracking,
soll. Und nicht auf der Website selber, also Conversion-Messung weiterhin, aber nicht das Domain-übergreifende, das heißt nicht Remarketing und den ganzen Kram, sondern tatsächlich nur.
Das ist ein Signal an den Empfänger der Daten, meines Erachtens. Ne? So. Und dann gibt's natürlich Tools, die sagen, bei Pivik Pro kannst du zum Beispiel bei jedem Tag sagen, bei DNT nicht feuern und so weiter. Dann ist das ja meine Wahl, ob ich das ein- oder ausschalte. Mhm. Und es gibt andere Tools, so diese ganzen Web-Analyse-Tools, die ohne Consent funktionieren. Da gibt's einige, die einfach sagen, naja, wenn du trotzdem nicht willst, dass wir tracken, dann kannst du ein DNT-Signal senden und wir tracken nicht. Oder der E-Tracker, der hält sich halt auch dran. Ob er das muss oder nicht, sei dahingestellt, aber der macht's halt. Ne? So. Aber das ist dann eine Wahl eines Tool-Anbieters. Aber ich glaube, wenn ich ein Tracking-Setup baue, dann muss ich mich um den DNT-Header eigentlich nicht kümmern. Dafür haben wir eigentlich Zustimmung. Aber egal, das ist auch nur eine Meinung.
Jetzt glaube ich,
ne?
Ganz
reicht.
Meinung. So. Ja, nächste Meinung ist, da heiraten zwei.
Genau, da tun sich zwei zusammen. Pivik Pro und Cookie Information. Die fusionieren sich zurecht. Und meine Erklärung ist, in Pivik Pro ist ja im Produkt selber ein Consent Manager integriert, mehr oder weniger im Tag Manager. Der ist aber wahrscheinlich nicht geeignet, um als Certified CMP bei Google durchzugehen. Du hast keine Cookie-Liste, du hast halt nur Gruppen, führst keine Dienste auf, einzeln und so weiter. Ich glaube, das ist dann Google für seine Zertifizierung für irgendwelche Publisher und so weiter, ist das einfach nicht genug. Ist meine Erklärung. Und deswegen haben die sich jetzt einfach was dazu gekauft, was diese Anforderungen erfüllt. Ja. Was dann durchaus total super Sinn ergibt. Ne? So.
Ja.
Und wer Pivik Pro einsetzt, der wird demnächst dann einfach auch ein granulareres Consent Management nutzen können. Also ich sehe da keinen Verlierer.
Ja, und der Pivik Pro bekommt Realtime Dashboards.
Genau, das hat aber damit gar nichts zu tun.
Nein, hat damit nichts zu tun.
Aber freut euch schon mal drauf.
Wenn das euer
K.O.-Kriterium war, ab nächstes Jahr könnt ihr das dann kaufen.
Genau, weil Google Analytics das nicht mehr macht absichtlich, macht das hier jetzt Pivik Pro. Egal, Server-Side-Tech-Manager, App-Engine ist out. Acht, wenn ich glaube, wir kommen früh noch raus vor dem Black Friday. Überwacht eure Setups, schafft genügend Ressourcen, plant ein, dass ihr eventuell am Black Friday nicht genügend Ressourcen von Google oder euren ganzen Cloud-Anbietern bekommt, weil die anderweitig weggeklaut werden. Seid safe, besonders bei der App Engine heißt es. Das heißt, da aufpassen. Markus, ist bei dir alles safe von den ganzen App Engines und so?
Ich bin mal gespannt.
Ich auch. Also, aber Thema ist eigentlich, Cloud One ist jetzt neuer Default für Server-Side Google Tag Manager. Du hast da den Proxy Setup Guide verlinkt als Link in dem Shownotes. Ich weiß nicht genau warum. Aber passt auch ganz gut.
Oh, ich habe das falsche Ding verlinkt. Keine Ahnung warum, weiß ich nicht.
Gegen Unterseite Proxy Setup Guide ist auch schön. Ja. Kann man auch behalten. Ja. So. Das heißt, Cloud One ist schöner. Ja, so. Cloud One finde ich auch besser tatsächlich.
Ja, ich habe noch keinen aufgesetzt seitdem. Keinen neuen.
Das nee, ich finde Cloud One an sich als Service sinnvoller als App Engine.
Ja.
Weil du auch für null theoretisch skalieren könntest, wenn du wolltest. Mhm. Von daher, wenn du keinen Traffic hast, ist nichts los, zahlst du weniger. Das mag ich immer. Nichts zahlen finde ich super.
Okay. Keinen Traffic haben finde ich nicht super, aber wenn man dann wenigstens nichts zahlt, das ist dann schon.
Nachts zum Beispiel ist mal halt wenig los. So. Und dann.
Oh, sterben nach Plan.
Ja.
Ja, da muss man eigentlich nicht viel sagen. Da ist der, wir haben den Sunset-Plan für Google Analytics 360, also Universal Analytics 360. Verlinkt für die Betroffenen unter euch, aber ihr kennt den wahrscheinlich eh schon.
Ja.
So, die Nachricht mit etwas mehr Wumms ist, dass die Auto-Events jetzt endlich auch Dimensionen bekommen.
AKA, das heißt also, First
Session Start, Visit. First Visit.
Ja.
Das war's eigentlich, ne?
So. Das heißt, auch jetzt haben die deinen Simple Bot Collector, wenn man es als Dimension hat, haben auch die den Wert endlich.
Die hätten dann auch alle ein Okay zum Beispiel. Ne?
Ja, das heißt,
was immer ich in Config-Tag gesetzt habe, vielleicht schon an Event-Parametern, was alle Dinger kriegen sollen, auch die Auto-Events kriegen die dann.
Ja. So, und jetzt noch Data Cleanroom.
Genau, habe ich nur reingenommen, weil ich dachte, finden wir doch mal einen Beitrag, der sich mit Data Cleanrooms ansatzweise kritisch auseinandersetzt. Das Thema Datenschutz ist ja so ein bisschen ausgeklammert, weil das ist da als Vorteil verkauft. Das ist nicht immer so, fürchte ich. Aber dass Data Cleanrooms eben auch jetzt nicht unbedingt das Attributionsproblem lösen, kann man sich da durchlesen.
Ja,
kommt zumindest nur teilweise.
Irgendwann mal als Dings hier machen oder so.
Als was?
Als Dings hier des Monats.
Was Data Clean Rooms, da müssen wir uns einen
jemanden holen, der was weiß.
einen Data Room Cleaner hier ins Haus.
Ja, genau, so ein Room Cleaner, so ein Facility Manager für Clean Rooms.
Genau.
So, okay.
So, Simo-Ecke, ist wieder was drin?
Ja, Cloud One Server Side Tagging Google Tag Manager lese ich in der URL.
Genau, also einfach die aktualisierte Anleitung, wie man den ganzen Kram aufsetzt im Simo-Style bei ihm im Blog. Und da wir schon darüber geredet haben, dass Cloud Run der neue Default ist, müssen wir uns da gar nicht lange dran aufhalten.
Das schön, also großer Vorteil von Cloud One finde ich zum einen die Skalierbarkeit und zum anderen, dass ich Updates machen kann, ohne dass ich das gesamte System runterfahren muss, wie es ja bei App Engine war.
Ja, da weißt du mehr als ich. Also.
Achso, du kannst bei Cloud One auf verschiedene Cloud-Instanzen, kannst verschiedene Traffic leiten, umleiten, Updates machen und so, kannst du rumzaubern. Habe ich in meiner Google Cloud-Zertifizierung gelernt. Ist super Tool. Und das bei App Engine hast du einfach an- und ausgemacht, mehr nicht.
Ja. Ich hab ja noch nie von irgendwas, ich bastel immer Sachen, aber ich mache nie Updates, deswegen, keine Ahnung.
Updates sind auch überflüssig, gerade bei WordPress und so braucht kein Mensch Update. Die Dreier-Version läuft immer noch gut.
Quatsch. Dann habe ich als Tipp des Monats einfach nochmal einen Klassiker rausgenommen, das ist ein bisschen Insider-Witz. Wir hatten den, glaube ich, sogar schon mal. Es ist die Website whatisagoodbouncerate.com, wo man sich seine zertifizierte eigene Good Bounce Rate abholen kann. Und da ich diese Frage einfach in den letzten Tagen nochmal ganz oft hatte und ich habe diese Website nochmal rausgesucht, habe ich sie jetzt einfach nochmal als Tipp des Monats reingepackt. Wenn ihr wissen wollt, ob eure Bounce Rate gut ist oder nicht, dann kriegt ihr da die Antwort. Dann braucht doch sonst noch niemand mehr fragen.
Ja, dann suche ich nochmal kurz einen Link raus, ganz kurz aus meinem LinkedIn-Profil. Der passt da super zur Bounce Rate, weil in meinem Universum gibt es die nicht mehr. Und die wird überall rausgeschmissen, wo ich sie sehe, ohne Rücksicht auf Verluste. So, und zwar, die gibt's in GA4 nicht mehr. Das heißt, da heißt es eher die Absprungrate. Und darum weg damit, meiner Meinung nach. Oder bist du anderer Meinung, Markus? Sollen wir die wieder reaktivieren? Heißt anders, aber ist.
Nein, nee. Es gibt die Absprungrate ist ja eins von den Konzepten, die sowieso schon voller Missverständnisse sind. So, wenn man jetzt was neu erklärt, dann erklärt man es mit der Interaktionsrate umgekehrt einfach gleich richtig und dann ist gut.
Genau. So, ab damit in der. In unsere Shownotes. So,
Da haben wir noch einen Link, frisch von Michael reingekommen, mit
so,
UTM-Parametern.
Jobs haben wir keine, also wir sowieso nicht.
Nee, aber auch diesmal sind, keine.
Aber wir haben genug
melden.
Zu tun dafür.
Podcast-Empfehlung, ich habe nichts gehört die letzten 4 Wochen.
Podcast, ich da gerade keine.
Muss ich gestehen, echt gar nichts.
Ich höre also, hör,
also
nichts, was, nichts, was irgendwie zur Webanalyse passen würde oder so.
Nee.
Glaube ich. Da höre ich fast nichts, befürchte ich ja schon.
Ja, der Bobcast ist immer gut für alle 3 Fragezeichen-Fans. Aber das
ansonsten Doppelgänger ist auch immer gut.
Ja, so, da hatten wir auch schon Podcast-Empfehlung. Termine, nichts Neues im Westen, die OMX am 23.11., sprich von hier aus gesehen diese Woche, wenn ihr das hört. Oder, ja, genau, diese Woche, müssen wir schnell hören. Dann gibt's am 30.11. Nochmal einen Digital Bash
mit dem
Markus
Bersch,
wo ich nochmal mitmachen darf, da freue ich mich immer. Und diesmal rede ich auch nochmal über das Thema so Conversion-Tracking-Optionen, so Consent-Mode, Enhanced-Conversions, Offline-Conversion-Import, was kommt da wirklich bei rum, wo sind die Grenzen und welche Kröten muss man dabei fressen. Und dann ist für mich der letzte Measurecamp-Termin noch das Measurecamp Brüssel am 2.12. Bis Brüssel muss ich irgendwie kommen. So, das war's.
Okay.
Hast du noch Termine hinzuzufügen? Nein, hättest du ja getan.
Hätte ich dann getan. Dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuhören. Ihr wisst, wie ihr uns erreichen könnt. LinkedIn, analytrix@podcast.de oder andersrum, podcast.analytrix.de, dann kommt es auch bei mir an. Ansonsten gerne auch Kommentare unter den Beitrag bei termfrequenz.de und seid gespannt auf die nächste Folge rund um die User-ID, die in wenigen Tagen schon erscheinen wird.
Genau. Und danach dann die absolut letzte Folge des Jahres, die dann aufgenommen wird bald.
Und danach dann die allerletzte Folge des Jahres vielleicht. Wir wissen es noch nicht. Wir schauen mal. Soweit schauen wir nicht voraus, Markus.
Gut,
so,
bis dahin.
Auf jeden Fall gibt es im Dezember auch noch, auf jeden Fall noch mal eine Folge. Das kann ich Markus nicht antun. Jeden
genau,
Monat
nee, eine machen wir mindestens. Vielleicht finden wir noch ein Weihnachtsding.
Genau. Okay. Bis dann. Ciao.
Ciao.